Er tut's.
So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Kreschkes in altbewährter Runde mit unserem lieben Freund und Partner Chris Debski.
Einen schönen guten Abend allerseits.
An meiner Seite mein lieber Mann Wolfgang Kreschke, der Hofreitmeister.
Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Und an meiner Seite ist meine liebe Frau Christine Kreschke.
Das bin ich. Heute wollen wir uns mit euch über das zweite große Thema der Grundgangarten unterhalten, den Trab. Ja, ich weiß, wir haben schon mal über Trab in der alten italienischen Schule gesprochen, aber ihr werdet es nicht glauben, wenn wir das Thema Trab zum zweiten Mal aufrufen, kommen völlig andere Fragen. Also nicht völlig anders, aber andere. Und darum habe ich mit euch gleich zum Einstieg mal die Anna im Stark. Welchen Stellenwert hat der Trab in eurer täglichen Arbeit?
An mich?
Ja. Oder?
Ja.
Oder mich?
Er hat nicht den Stellenwert, den Schritt und Galopp bei mir hat in der Arbeit. Der Trab hat im Grunde die Aufgabe, das Pferd zu lösen, ein wenig zu konditionieren, Schwung aufzubauen. Aber ich bin kein Mensch, der Trab betont im Grunde seine Dressurarbeit, wenn wir das so nennen wollen und dürfen, ausarbeitet, sondern mein Fokus ist eine gute Schrittarbeit und ein guter Galopp. Der Trab, der kommt dann meistens von alleine gut mit hin. Ich verändere den Trab auch im Allgemeinen, indem ich den Pferden dann irgendwann die Piaffe und die Passage zeige und habe da so meine Wege, wie ich in den Trab reinkomme, wenn ich den Trab verbessern möchte. Aber im Allgemeinen, wenn man nicht zu viel mit den Pferden trabt und sie müde trabt, und sie gesund sind, dann muss man nicht so unfassbar viel im Trab arbeiten. Der wird durch die Mehrarbeit eher schlechter als besser, weil die Pferde irgendwann anfangen, Schonhaltung einzunehmen.
Das geht mir tatsächlich genauso. Ich kenne mich ja, ich bin ja bequem. Und wenn ich traben dürfte, wie ich so traben mag, dann würde der Halcon mir das absolut recht machen und wir wären so etwas zwischen Jog und Schleichen unterwegs. Weil das ist für meinen Rücken das Beste und so für ihn auch unheimlich bequem und nicht so anstrengend. Also reiße ich mich am Riemen und sage, das bisschen, was wir traben, das traben wir fast passageartig, also mit großem Aufwand. Da werde ich auch ein bisschen, das ist aufwendiger zu sitzen, sage ich mal, und dann bin ich auch froh,
aber
wenn
nicht
ich
unbequem.
Nee, unbequem, nicht aufwendig.
Ja, aufwendiger, aber nicht, ja? Ich wollte sagen, aber nicht unbequem.
Nein, nein, es stößt mich nicht in den Rücken oder
ja,
so.
Also genau.
Das kann man gut sitzen. Nur man das Timing und man muss wirklich dann auch ganz beim Pferd sein und sich schön konzentrieren. Und so ist es. Also ich nutze es in der Aufwärmphase und dann eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja, also wenig.
Ja, ich mache nachher, wenn ich den Galopp einigermaßen habe, mache ich öfter mal Trab, Galopp, Galopp, Trabübergänge. Aber ja, wie gesagt, es ist die sekundärste Gangart für mich.
Tatsächlich.
Ja,
ja, ich kann da ein bisschen was zu sagen, also mal aus der anderen Sicht. Ich bin ja nun mal der Therapeut, der zu den Pferden und zu den Besitzern kommt. Und bei denen hat meistens bis zu dem Zeitpunkt, wo ich da hinkomme, der Trab einen sehr großen Stellenwert. Das heißt, die Pferde werden viel getrabt, obwohl sie meistens nicht trabbar sind. Das heißt, sie haben einen schlechten Trab, der nicht gesessen werden kann. Sie sind meistens über Tempo oder unter Tempo, finden kein gutes Tempo, sind nicht gut in einer Trageverfassung. Das heißt also, das ist alles sehr ungesund unterwegs, aber man hat den Leuten das halt so beigebracht und meistens werden sie also leicht getrabt, weil sie nicht ausgesessen werden können. So, da gehen wir natürlich dann dran. Das heißt also, diesen Leuten muss dann erstmal eine Idee dafür gegeben werden, wie kommen wir denn überhaupt zu einem gesunden Traben? Und da lege ich tatsächlich sehr viel Stellenwert erst einmal auf einen guten Schritt, auf eine neue Bewegungsidee, bis wir dahin kommen, antraben zu können und für wenige Meter überhaupt eine Idee davon zu kriegen, wie kann man denn noch traben? Also Seitengänge sind da sehr wichtig. Zünden ist sehr wichtig. Das heißt also, erstmal gut in einen Trab reinzufinden und gar nicht durchzutraben, weil das ist nämlich meistens das Problem. Die Leute glauben, sie müssten dann rundenweise irgendwie im Trab zurücklegen und das Pferd kann das gar nicht. Das heißt also, Antraben hat einen hohen Stellenwert, Durchtraben hat einen sehr geringen Stellenwert, der Trab an sich steht ganz hinten an.
Gut. Was ist denn ein guter Trab? Stefanie Grauer und Stefanie Colani, beide Stefanies fragen uns Ähnliches. Ich lese mal beide Fragen vor. Wann sind gesunde Federkräfte im Trab aktiviert? Wenn der Trab kadenzierter aussieht oder wenn sich der Brustkorb hebt und mit nach oben schwingt? Wie sollte sich ein für das Pferd gesünderer Trab anfühlen? Und die Stefanie Colani, wann bewegt sich ein Pferd im Trab mit Kadenz?
Eigentlich hat die erste Stefanie die Frage schon beantwortet, weil beides miteinander verbunden ist, der schöne Trab.
Die Kadenz und das Heben des Brustkorbs, ja, mit Schwingen.
Wenn das Pferd in der Lage ist, so zu laufen, wenn wir es so vorbereitet haben über die Seitengänge und über eine ruhige Herangehensweise an dieses Thema, dann können sie meistens so traben, wenn auch noch nicht lange, aber sie können es in einer Zeit halten, die wir auch erfüllen können und sagen, so, jetzt ist es schön und wir merken dann nach einer Zeit, jetzt wird es schlechter. Dann ist es auch wieder die Zeit gekommen, dass man sagt, abbrechen, Schritt gehen, Pferd kann nicht mehr. Das muss man tatsächlich konditionieren. Aber in der Tat, das ist es.
Genau. Ja, oder wenn wir so einen Xenophon mal 2400 Jahren da zitieren, der sagte, schau dir das Pferd in der Natur an, wenn es sich stolz fühlt, schön fühlt, so etwas frei zitiert da an der Stelle, dann ist es meistens genau in dieser Kadenz, sind so ein bisschen angeberisch federt, ne? Und wenn man eigentlich da ganz gut auch drauf sitzen kann, wenn man mitgenommen wird, ohne dass es einem das Kleinhirn rauspfeffert oder man Milchshake irgendwie im Kopf bekommt. Ne? Und wenn es dann unbequem wird, dann hat es noch nicht genau diese Kadenz wieder zurückbekommen. Ne? Und da muss man den Weg dann erst hinfinden. Wir rauben eigentlich durch unser Gewicht und durch unser Ungleichgewicht, rauben wir den Pferden genau diese Möglichkeit, so schön überhaupt auch ohne uns, mit uns gehen zu können, laufen zu können. Und das muss man erst zurückbekommen.
Ich sage es auch nochmal, das könnt ihr nicht üben, indem ihr lange trabt und das Sitzen übt.
Ja.
Das wird nichts. Ihr müsst das Pferd so traben, dass es euch sitzen lässt.
Da fällt mir was ganz Wichtiges zu ein. Ich grätsche da nochmal rein. Es gibt so auch so nette Statistiken dazu. Wie viel trabt denn eigentlich so ein Pferd in der Natur?
Ja.
So ein Pferd legt in der Natur am Tag in der Wildnis so 15 Kilometer zurück, so im Schnitt. So knappe 90%, wenn nicht mehr davon, ist es im Schritt unterwegs, läuft von Grashalm zu Grashalm, von Tümpel zu Tümpel, den anderen hinterher und dann trabt es vielleicht mal für wenige Meter an, vielleicht auch mal mehr, solange kein Prädator hinter denen hinterher ist. Es trabt relativ wenig und galoppiert noch weniger. Ja, wenn wir das so im Schnitt, im Tagesdurchschnitt halt sehen über mehrere Wochen, Monate. Und wir stellen das halt eben als Pferdebesitzer, stellen wir das auf den Kopf. Und die meisten Pferde, die halt eben bewegt werden von uns Menschen, traben tatsächlich die meiste Zeit.
Ja.
Das heißt also viel mehr Kilometer, Zeit ist jetzt eigentlich falsch, weil relativ, wir holen das Pferd für eine Stunde raus oder für eine Dreiviertelstunde und legen genauso viele Kilometer am Tag mit dem Pferd zurück, allerdings in einer Stunde.
Ja.
Vielleicht kommt es auch daher in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis, dass wir so trabbetont reiten, weil beim Militär zumindest in den letzten Kriegen war es so, dass der Trab im Grunde die Marschgangart war, Trab und Schritt. Auf Galopp wurde letztendlich im Zweiten Weltkrieg so gut wie verzichtet. Es wurde so gut wie gar nicht mehr galoppiert, nicht in der Gruppe, Attacken schon gar nicht mehr. Man konnte keine Attacken mehr reiten, weil die Pferde durchgingen. Und man hat den Trab genutzt, um eben schnell von A nach B zu kommen. Da ist ja auch das Leichttraben entstanden. Und ich glaube, dass wir heute deshalb immer noch, weil unsere moderne Reiterei ist ja im Grunde durch die HDV entstanden. Und da ist natürlich ganz klar drin festgeschrieben, wie das Pferd genutzt werden kann fürs Militär, wie es vorbereitet werden soll, damit es Militärdienst machen kann. Und da war der Trab sehr, sehr wichtig. Das könnte man heute eigentlich vernachlässigen, aber ganz im Gegenteil, sowohl in der Zucht als auch im Turnierwesen werden die meisten Punkte im Grunde über den Trab geholt. Schritt gibt es dann aber mal. Wir haben den normalen Arbeitstrab, den Mitteltrab, den verstärkten Trab. Wir haben die Passage, wir haben die Piaffe. Also das alles sind verschiedene Trabgangarten. Und in anderen Kulturen, wie gesagt, ist es so gut wie gar nicht. Wenn wir nach Amerika in die Rennen gehen oder wir gucken in Südamerika, die Arbeit mit den Criollos, die Rinderarbeit oder auch die andere Arbeit, das ist alles Schritt, Galopp, Schritt, Galopp, Schritt, Galopp.
Nordafrika.
Nordafrika auch. Ja.
Laura Sophie von Gerstorff soll als Nächste zu Wort kommen. Man sagt doch immer, einen guten Schritt muss das Pferd haben, da man den am wenigsten verbessern kann. Den Trab, das sehe ich auch an meiner Stute, kann man, denke ich, verbessern durch Galopp und auch durch Seitengänge. Oder liege ich da falsch? Werden nicht sogar Rittigkeitsprobleme im Trab am meisten sichtbar? Oder ist eine beginnende Trageerschöpfung durch unter anderem diese Probleme in dieser Gangart spätestens in dieser Gangart wirklich sichtbar, falls man sich das Pferd im Stand noch nicht genau angesehen hat oder es nicht sehen will? Also ob man im Trab die beginnende Trageerschöpfung besonders deutlich sieht,
ja.
Ob man den Trab durch Galopp und Seitengänge verbessern kann?
Mhm. Nein.
Den Trab nicht durch Seitengänge verbessern?
Durch Seitengänge, ja, aber ja. Nicht durch Schritt und Galopp. Oder was hast du
denn? Nein, verbessern durch Galopp und durch Seitengänge.
Durch Seitengänge kann man den Trab verbessern, ja.
Und ob man den Schritt verbessern kann?
Auf jeden Fall.
Oh ja.
Oh ja, da kann man ganz gewaltig was
sagen. Also wir bekommen ja hier öfter mal Pferde, die zum Pass neigen. Unsere Wikis kommen mit Pferden, denen durch viele Manipulationen am Kopf der Takt im Schritt ein bisschen verloren gegangen ist. Und den
auch die Freude am Schritt.
Den holen wir uns über Seitengänge, also vornehmlich das Schulter herein in diesem Fall und über den spanischen Schritt zurück. Ja. Das kann man neu erarbeiten.
Man kann den Schritt sehr stark beeinflussen. Ja. Also natürlich, jetzt gehe ich wieder in die moderne Reiterei. Wenn wir natürlich immer mit den Pferden nur geradeaus im Schritt gehen, auf dem Hufschlag und eventuell mal einen Zirkel gehen, Schlangenlinie durch die ganze Bahn wechseln in Form von S-Linien, ja schon in die hohe Schule reingeht, dass man das ab M reitet, dann müssen wir natürlich sagen, ja, auf diese Art und Weise kannst du den Schritt nicht verändern, außer durch Treiben. Ja? Aber wenn man im Schritt bestimmte Übungen macht, kann man ihn sehr wohl und auch sehr stark verändern. Sowohl ins Positive, wie leider auch ins Negative.
Man muss vielleicht auch in das Bewertungskriterium dann schauen, was wird dann halt im Sport im Schritt verlangt, was wird vom Schritt bewertet und dabei wird der Schritt halt eigentlich ohne großartige Bahnfiguren bewertet. Das heißt also, der wird auf der Bahn bewertet, wie läuft das Pferd im Schritt.
Wie große Schritte macht es?
Genau, wie große Schritte, ne, tritt es über, tritt es, wie ist es unterwegs? Ne? Aber viel mehr wird ja im Schritt nicht gemacht. Das heißt also, die Seitengänge und so weiter, das kommt dann alles später im Trab dazu. Und das meiste wird auch vornehmlich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, erst einmal auch im Trab abgefordert. Und ja, das ist also viel mehr das Kriterium. Und deshalb kann man am Schritt auch relativ viel machen, weil die meisten Pferde sind vor allem im Trab geschädigt worden, dass der Schritt noch viel schlechter geworden ist, als er ehemals war.
Ja. Und im Fahrsport ist es ja sogar, dass der Schritt und der Trab und auch der Galopp gemessen wird, in Zeit gemessen wird, was das Pferd, wie viel Meter das Pferd in einer Minute schafft.
Ja. Ja?
Darum geht es ganz da einfach.
Vorgeschriebene Distanzen, die man dann ausschließlich in einer Gangart gehen darf. Ja.
Also darf man sich nicht wundern, wenn man einen in diese Richtung tendierenden Lehrer hat, dass der eben sagt, Schritt muss ein Pferd haben, da kann man nicht viel dran machen, aber lass uns mal am Trab arbeiten. Du hast hier geschrieben, dass man den Trab durch Galopp verbessern kann. Das möchte ich gern mal sehen. Ich glaube, dass die Pferde in den Galopp reintraben, reinrennen. Und wenn du den rausnimmst aus dem Galopp in den Trab, dass dann auch erstmal die Nähmaschine unterwegs ist. Also das Risiko, da über Tempo zu kommen, ist schon ganz schön groß.
Naja, wenn du über Tempo den Trab reitest und über Tempo zu Anfang erstmal mit dem jungen Pferd den Galopp reitest, da reitet man ja forsch voran. dann verbindet sich das wieder miteinander. Wenn du aber den Trab, jetzt sage ich mal, erstmal ein bisschen ruhiger reitest und dann im Galopp ein bisschen flotter unterwegs bist, machst du dir das Antraben schon mal kaputt, weil das Pferd in dem Moment, wo du dich mit dem Angaloppieren beschäftigst, garantiert den Trab verändert. Und nachher die Galopp-Trabübergänge auch. Darum sagte ich das eingehend, ich mache das später, diese Übergänge, wenn das Pferd gut vorbereitet ist, um ein bisschen mit Schwung zu changieren. Aber,
ja, aber dann ist dein Pferd auch ja, so weit, dass du es im Galopp piaffieren kannst.
Ja, ja, ja. Ja, also
das, im Galopp in die Piaff durchparieren, ja, ohne Zügelzug.
Ja, das meine ich. Das ist später, nach vielleicht 3 Jahren oder so. Ja, ja, 3 Jahren, 4 Jahren vielleicht so. Aber gut. Gut. Also ich glaube auch, also das ist zumindest nicht unsere Erfahrung, dass wir den Trab durch Galopp verändern können, zumal es auch ein völlig anderer Takt ist. Ja, ein Trab ist im allerrichtigsten Fall im 2-Takt und der Galopp im 3- oder im 4-Takt. Von daher, das kann sich nur schwer ergänzen.
Okay. Stefanie Collani, verbessere ich den Trab über die Schrittarbeit, Galopparbeit oder im Trab selbst? Das ist sicherlich individuell, oder? Und Lasse Wensen, welche Übungen empfehlen Sie weniger professionell reitenden Reitern, um die Hinterhandaktivität im Trab zu intensivieren? Komm, ich gebe auch noch die Anna im Start. Wie genau verhelft ihr dem Pferd, einen stolzen Trab mit Federkraft zu entwickeln, der sich mühelos zulegen und versammeln lässt? Also, wie verbessere ich den Trab?
Also, wie gesagt, vom Galopp lassen wir da mal ab, das haben wir ja eben schon gesagt. Du kannst aber über eine gute Schrittarbeit das Pferd vorbereiten, den Trab später zu verbessern, aus einem ganz einfachen Grund, weil das Pferd bei der guten Schrittarbeit, ich spreche da von Seitengängen, auf Kreisen, nicht auf dem Hufschlag. Ich spreche wirklich auf Kreisen, weil das Pferd lernt, die äußeren Hilfen kennenzulernen. Den äußeren Zügel, das äußere Bein und dieser Hilfe zuzuhören, denn über diese Hilfe kann ich über eine Spannung, über eine positive Spannung im Körper erreichen, dass das Pferd sich trägt.
Also die Rumpfübergabe.
Und den Reiter trägt und etwas verändert. Dadurch kann ich das Pferd im Schritt darauf vorbereiten, dass ich die gleichen Hilfen nachher im Trab anwenden kann. Dass das Pferd es zulässt, diese Hilfen, den Hilfen zuzuhören, sie anzunehmen und dadurch etwas zu verändern. Der Schritt an sich ist nicht das, was das verändert, sondern es ist die Hilfengebung, die ich im Schritt gebe, die dem Pferd später im Trab hilft, auch da Einfluss zu nehmen. Übrigens dann später auch im Galopp.
Jo. Ich mache ein bisschen Werbung. Also wer all da noch ein Fragezeichen hat, sollte in die Intensivkurse Handarbeit und Basis im Sattel reinhorchen, mitmachen. Weil da sehen wir ganz oft genau diese Themen, dass die Pferde eben keine Hinterhandaktivität haben, keine Tragkraft haben und so weiter. Und ein Riesenthema dabei ist auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der missverstandene Zügel. Dass also gerade auch im Trab viel zu viel mit den Zügeln gemacht wird, auch schon das Antraben ein Problem ist. Kopf-Halsachse ist ein Thema, dass also Pferde den Kopf zu tief nehmen, sich einrollen, den Kopf zu hoch nehmen, viel über den Unterhals laufen, einfach auch falsche Bewegungsmuster haben, Hinterhandaktivität falsch verstanden, dass sie mit durchgedrückten Gelenken laufen. Das heißt also, sie laufen mehr oder weniger aus dem Hüftgelenk, weil das Kniegelenk arretiert die Hanken und die kommen quasi mit durchgedrückten Gelenken auf. Das ganze Bein arretiert und es muss dann so über die Hüfte und unten über die Fesselgelenke muss es dann sich quasi vorwärts bewegen. Und dann hilft auch nur noch der Unterhals da so ein bisschen mit, weil die Vorhand zu lange unter dem Körper bleibt und all solche Geschichten. Und da haben wir sehr viele Übungen, die genau das, was ihr gerade beschrieben habt, den Reitern vornehmlich und dann dem Pferd beibringt. Also viel mit Antraben, kurze Distanzen traben, erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie soll es sich anfühlen und wie muss auch mein inneres Bild dafür sein, wo muss das Pferd eigentlich individuell, weil das eine muss den Kopf tiefer nehmen, das nächste muss den Kopf höher nehmen, das nächste muss den Kopf weiter vorne haben, das nächste muss den Kopf vielleicht näher bei mir haben, ohne dass ich dann halt viel dabei störe und was mache ich damit eigentlich selber? Ja, weil wenn ich auf dem berühmten Zirkel, den der Wolfgang gerade gesagt hat, 27 Mal treibe, weil mein Pferd laufen soll, dann ist das Erste, dass ich vielleicht nur einmal treibe auf dem ganzen Zirkel und das Pferd erstmal Pferd sein lasse und dann laufen lasse. Das ist meistens, bei ganz vielen Leuten ist das schon das erste Thema eigentlich, wenn man diese Hilfen den Leuten wegnimmt, die Zügelhilfe wegnimmt und dieses dauerhafte Treiben wegnimmt, dann kommt das Pferd erstmal zur Ruhe und kann alleine laufen. Das finde ich immer einen sehr spannenden Moment. Und dann kann man an dem Trab erst überhaupt mal wieder denken und damit überhaupt den Leuten etwas näher bringen. Wie kannst du denn jetzt am Trab arbeiten? Als erstes müssen wir am Reiter arbeiten.
Sehr, sehr schön, lieber Chris. Gudrun Pfeiffer. Hallo, woran kann man einen unerwünschten Schwebetrab von einer Passage unterscheiden? Und gleich danach, meine liebe Freundin Sariba, Schwebetrab, Schultrab, Demi-Passage, Passage, Synonyme oder Unterschiede? Jetzt kommen wir also in das weite Feld der schwebeartigen Trabschritte. Wie unterscheide ich einen unerwünschten Schwebetrab von einer Passage?
Also, ein Schwebetrab ist mit Sicherheit sehr stark nach vorne gerichtet. Der besteht daraus, dass das Pferd die Schubkraft nutzt, ein bisschen so nach vorne oben zu schnellen und dadurch in die Flugphase kommt und dann wieder landet und sich wieder vom Boden abstößt, hauptsächlich über Schubkraft. Es ist natürlich ein wenig Tragkraft mit
verbunden. Also wenig Hankenbeugen.
Wenig Hankenbeugen. Das, was Chris eben sagte, hat so eine schöne Bewegung gemacht. Das fand ich gut eben. Kann ich gar nicht nachmachen. Hast du eben gemacht, wenn das Pferd praktisch das Knie schon arretiert und den Rest, genau das, dieses, wenn sie dieses so über die, kommt nur da nicht über die Schulter, sondern über die Hüfte so rausgebolzt, ja. So, das ist dann praktisch dieser Schwebetrab, der im Trab entsteht. Und daraus kann natürlich auch eine Pseudopassage, eine leichte Passage und so weiter, wenn man das wiederum zurücknimmt, entstehen. Bei manchen Pferden in der modernen Reiterei ist manchmal der starke Trab von einer Passage nur noch schwer zu unterscheiden, das muss ich sagen. Die sind mittlerweile so athletisch, die Pferde, dass wirklich manche Pferde einen starken Trab hinlegen, der ist kurz vor der echten Passage. Das ist schon...
Ja, nur mit erheblich mehr Vorwärts, ne?
Ja, gut, mit erheblich mehr Vorwärts, aber die kriegen... aber die kriegen schon auch den Oberarm recht hochgehoben dabei und so weiter und winkeln auch schon ein bisschen ab. Manchmal ist es schwer, das zu unterscheiden. Das, vor 50 Jahren war der starke Trab nicht so ausgeprägt, wie er heute ist. So, das ist ja eine Sache. Und dann auf dem Weg zur Passage passieren alle möglichen Sachen. Da kommt mal ein starker Trab raus, da kommt mal ein verhungerter Trab raus, da kommt dies und das raus.
Gehen Sie noch Schritt vorne, machen Sie schon Hopse, Hopse, also da kommt jetzt alles mal bei raus. Ist auch nicht garantiert sofort tödlich.
Einfach nur mit Worten zu beschreiben, wie eine schöne Passage aussieht. Also eine wirklich schöne Passage ist von hinten untergetreten, die schiebt nicht nach hinten raus.
Die hat Hankenbeugung.
Die schiebt nicht stark nach hinten raus. Hingegen, jede Trabverstärkung schiebt nach hinten raus. Den Weg, den das innere Hinterbein unter den Leib macht das äußere Hinterbein nach hinten draußen. Das ist immer ein gleicher Winkel.
Wenn du es in der Zeitlupe, wenn du ein Video hast, das in der Zeitlupe anschaust, siehst du, dass das Hinterbein...
Hast du zwei Schreiber?
Nee, ne? Ja.
Zeigst du das mal einfach.
Dass das Hinterbein nach Intra, während das andere nach vorne geht, nach hinten rausgeht, dann da hinten erst hinten hochgehoben wird, also im Knie geknickt wird, dann nach vorne geführt, dass das Bein gestreckt wird und wieder gerade aufkommt.
Und dann macht es wieder...
Er macht also sein Element Hankenbeugung hinter sich in der Luft. Und dann streckt er das wieder nach vorne und es kommt wieder auf. Das ist ungesunder Schwebetrab oder Übertempo oder Schubkraft, wie wir es nennen. Demgegenüber, die Tragkraft im Trab ist schwierig zu trainieren, weil man kann sie nicht treiben. In der Sekunde, wenn ich die Hinterhand untertreibe und dabei wieder Tempo entsteht, breche ich die Diagonale und erreiche nur, dass sich das Hinterbein wieder streckt, ehe es auffußt. Also ich darf die Hinterhand nicht weiter unterschieben. Schaut ihr euch eine Piaf an, da habe ich so gut wie keinen Raumgewinn. Und die Hinterbeine machen nur ganz kleine Tritte. Das muss ich immer bei der Passage im Hinterkopf behalten. Dass ich gerne kleine Schritte machen darf und die Federdynamik nach oben gehen soll und nicht nach vorne.
einfach zu erkennen, was es eine relativ gute Passage ist, wenn das schiebende Bein nicht weit nach hinten raustritt. Wenn das vielleicht nur ein bisschen hinter den Sitzhöcker raustritt und nicht weiter nach hinten rauskommt.
Und dann direkt nach vorn gezogen und
genau,
vorne noch in Beugung auf.
Und auch die Hinterfüße ein bisschen nach oben gezogen werden in der Schwebephase und nicht nach vorne geschoben, sondern nach oben geschoben und dann wieder auffußen.
Jawohl. Gute Deppi. Wie erkennt man im Trab einen Schenkelgänger und einen Rückengänger? Das habe ich auch ewig gehört und immer nicht so richtig verstanden. Beziehungsweise, wie kann man einen Schenkelgänger wieder zu einem Rückengänger entwickeln? Etwas, dass man langsam laufenden Pferden
erklärt doch erstmal,
den Iberern immer unterstellt.
Werden ja viele auch nicht richtig verstehen. Was ist eigentlich ein Schenkelgänger, was ist ein Rückengänger? Erklärt das mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da.
Jawohl, also ihr seht eine Raupe vor euch, die läuft über den Boden und die Beine, die machen so. Das ist der Schenkelgänger. Und dann seht ihr ein Tier, das den ganzen Körper mit seinen Schritten bewegt. Das ist der Rückengänger, wie man so schön sagt. Chris, wie würdest du das erklären?
Ja, du hast ein paar Elemente da schon mit reingebracht. Meistens wird beim Schenkelgänger herangeführt, dass also das Pferd den Unterhals rausstreckt, den Rücken wegdrückt auch nochmal, relativ hoch den Kopf hat, meistens auch noch dann an oder hinter der Senkrechten, obwohl halt der Hals sehr aufgerichtet ist. Und dann eben genau wie gerade auch beschrieben, hinten das Ganze so ein bisschen aus der Hüfte herauskommt und gar nicht so viel Hankenbeugung stattfindet oder Hankennutzung ist vielleicht der bessere Ausdruck. Du hast das ja gerade schon so schön beschrieben, wie die Hinterhand nach vorne greift. Die greift dann eben mit dem arretierten Kniegelenk, greift es dann auf und über dieses durchgestreckte Bein wird dann der Antrieb eigentlich erzeugt. Ne? Und das heißt also dort, egal wie weit jetzt nach hinten gegriffen wird, es wird niemals noch weiter nach vorne gegriffen als nach hinten rausgeschossen. Ne? Selbst wenn sehr große Schritte dabei gemacht werden. Es gibt also Pferde, die dann halt eben auch im starken Trab durchaus sehr weit an der Vorhand vorbeigreifen, weil die Vorhand eben sehr lange auch auf dem Boden stehen bleibt. Die muss dann also wirklich, entweder greift sich in die Vorhand rein oder muss einen Ausweg finden, daran vorbeizukommen. Weil wenn die Hanke genutzt werden könnte oder wird, dann würde halt eben auch der Huf meistens etwas länger in der Luft bleiben, dann schön federnd aufkommen. Diese Pferde sind meistens auch lauter, also man hört das auch. Das heißt also, gerade der Trab wird bis hin zu Erschütterungen, die man wirklich merkt und hört, wird dann entsprechend, man sieht es auch, ne? Das ist also, da wird auch mehr aufgewühlt, da wird mehr mitgeschleift und so Effekte, die man auch im tieferen Sand durchaus dann auch sieht und hört. Das sind also all die Dinge, die so ein bisschen damit reingehen. Warum Rückengänger? Ja, weil halt eben der Rücken auch versteift wird. Je schneller es dann auch wird, versucht das Pferd sich auch zu schützen. Und das heißt also, wir haben dort kein Schwingen im Rücken. Das wird bretthart.
Sieht wieder ein Flunsch.
Ich war ganz gespannt, wie der Chris das erklärt.
Also noch Ergänzungen zu dem, was
wir... Ich fand das ganz, ganz gut, was auch zur Schonung, dass das Pferd sich schont im Rücken. Das hast du sehr schön erklärt. Das ist ja...
Aber da gibt es ja noch den Schenkelgänger, ein Islandpferd zum Beispiel, oder ein Pasofino, der so ganz schnell tölte. Der hält ja seinen Leib total still und nur die Beinchen arbeiten darunter.
Ja, der hat aber einen anderen Takt.
Jein, ja...
Der hat keine Schwebephase, da ist immer ein Fuß mindestens an der Erde.
Ein Fuß immer an einer Stelle, wo halt irgendwie Gewicht sein könnte.
Es gibt keine Schwebephase.
Und dementsprechend schnell sind die da auch unterwegs. Ja. Nicht so ganz vergleichbar, wird dann halt wirklich auch schwieriger.
Draußen, würde ich draußen weglassen, wir sind beim Trab, das verwirrt die ganze Geschichte.
Ja.
Entschuldigung, nächste Frage kommt von Jasmin Kössler. Wie lange halten Bänder und Sehnen dem Druck stand, die ständig im übereilten Trabtempo, vielleicht auch noch ausgebunden, über die Reitbahn geschickt werden? Wie könnte man sich das vergleichsweise vorstellen? Also ich glaube, du möchtest darauf hinaus, dass wir mal sagen sollen...
Wann du aufhören sollst. damit. Das ist immer ganz toll. Es ist im Moment tatsächlich auch mit meinen Weak-Students, die dann sagen, ja, wie hoch oder wie tief oder wie weit. Ihr Lieben, es gibt kein Maß. Ja, wie lange halten Pferde sofort, Chris.
Ja, ja.
Es gibt Pferde, die halten das verdammt lange aus. Ja, die können leider damit 20, 25 Jahre alt werden und kriegen es noch immer einigermaßen hin. Viele schaffen das 10. Jahr nicht. Da gibt es kein Maß, Leute. Gibt es leider. Jetzt, Chris, jetzt.
Ja, also wie lange halten Bänder und Sehnen das aus? Ich hätte jetzt auch, meine erste Antwort wäre gewesen, zu lange. Tatsächlich zu lange, weil es sind nicht die einzigen Strukturen im Pferd, die wir haben. Wir haben noch viele, viele andere Strukturen, die leider unter dem günstigen Einfluss von Bänder und Sehnen in Mitleidenschaft gezogen werden, aber nicht sofort kaputt sind. Na, also ganz berühmtes Thema ist Hufrollensyndrom. Das heißt also, wir haben dort eine Schleimbeuteldegeneration, die halt eben nicht wieder regeneriert, schlimmstenfalls. Wir haben noch nicht geschlossene Wachstumsfugen und noch viele, viele andere Probleme, Arthrosen, die sich Kissing Spines und was weiß ich nicht alles, was ich so unter dieser trotzdem immer noch Nutzung von Bänder und Sehnen dort halt eben, ja, leider irgendwann kaputt gehen und es sind die Bänder und Sehnen immer noch in Ordnung. Erst dann, wenn diese Bewegungsmuster kaputt sind, wenn das Pferd, du hast es gerade gesagt, dann halt 10-jährig irgendwo hinkommt, wenn es dann halt durch den Sport schon durch ist, wenn es viel zu früh angeritten worden ist, wenn es viel zu lange longiert worden ist, wenn es dann schon diese Trageerschöpfungsanzeichen, Tragkrafterschöpfung, wie auch immer wir das nennen wollen, da gibt es ja viele Begriffe für, erst wenn das dann so da ist, dann auf einmal merken wir, oh, dann ist auf einmal eine Sehnenverletzung da. Und jetzt sucht man dann nach dem Schuldigen. Hat es sich auf der Weide vertreten? Ist da irgendjemand gegengetreten? Was habe ich die letzten Wochen gemacht? Vielleicht bist du gar nicht schuld. Ne? Weil die drei Vorbesitzer oder der eine Vorbesitzer, der ist dran schuld gewesen. In den ersten 4 Jahren hat der das Fundament dafür gelegt, dass dein Pferd auf einmal 12-jährig die Sehnenverletzung hat. Und die dann auf einmal immer wieder kommt und nicht ausheilen will und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das ganz schlecht sagen, wie lange halten Bänder und Sehnen. Da können Tonnen drauf wirken, über Jahre hinweg. Aber wehe, da kommt einmal der Hinterhuf dran. Dann kann es ganz schnell kaputt sein.
Ja, gar nicht mal der Hinterhuf, sondern tatsächlich durch einen unnatürlichen Bewegungsvorgang, den das Pferd sich angewöhnt hat, weil verschiedene Sehnen verkürzen sich nicht im Allgemeinen. Muskeln verkürzen sich und durch den verkürzten Muskelapparat, weil das Pferd zum Beispiel lange in Rollkur geritten wurde und mit der Schulter nicht mehr so agieren kann, wie es normal macht, das kriegt so eine Art Stelzfuß vorne und dann kann es tatsächlich durch eine eigen herbeigebrachte Bewegung sich die Sehne zerren. Das muss kein großes Ding sein, ja? Einfach nur, weil es nicht mehr natürlich auffußt, weil der Bewegungsapparat nicht mehr rollt, dann irgendwann sagt die Sehne, so, das habe ich nicht abgekonnt.
Ja, das Problem sind meistens eben genau, wie du schon sagst, es sind gar nicht die Sehnen, die halten dann viel länger. Es ist dann eher dieser unnatürliche Bewegungsablauf, wo die Gelenke nicht mehr die einzelnen Gliedmaßen so übereinander stehen haben, dass sie eben genau wie von Natur vorgesehen den Druck halt eben entsprechend standhalten können, sondern da ist ein bisschen was nach innen gedreht, ein bisschen was nach zur Seite gekippt. Und dann kommen Erschütterungen auf die entsprechenden Segmente drauf, die dann langfristig halt eben dann den Schaden erzeugen.
Und wenn
langfristig
wir
wohlgemerkt, nicht kurzfristig. Das sind nicht die Dinge, die ihr gestern gemacht habt oder vorgestern oder ihr seid mal über Tempo geritten, der hat sich irgendwo vertreten. Das ist meistens halt eben eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, ein Fundament, was da vielleicht Jahre vorher schon reingeritten worden ist oder reinlongiert worden ist.
Was du eben gesagt hast, und dann halt die Sehne nicht mehr aus, dann kriegt sie wieder einen Knacks und wieder einen Knacks. Wenn ihr der Sehne die Chance gebt, auszuheilen, die heilt ja sowieso nicht wieder, sondern es übernehmen andere Sehnchen, Fasern übernehmen die Spannkraft, die abgerissenen Sehnchen nicht mehr halten können. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Stahlseil, das aus ganz vielen Seelen besteht. Und dann reißen in dem Stahlsaal 15 oder 20 dieser Sehnen, was unfassbar schmerzhaft ist fürs Pferd. Dann kommt dann eine Verdickung in der Sehnenscheide. Das heißt, die Sehne kann sich in der Sehnenscheide nicht bewegen. Da kommen die Schmerzen her. Und dann ist es erstmal für eine lange Zeit out aus der ganzen Geschichte. Wenn wir danach in der Reha nicht darauf achten, dass das Pferd eine neue Art und Weise der Bewegung erlernt, kommt es wieder. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Das passiert wieder. Ihr müsst das Pferd auf den Kopf stellen. Und das ist eine unfassbar langwierige Arbeit, zu sagen, okay, liebes Pferd, da ist was schiefgelaufen in deinem Leben. Ich zeige dir jetzt neu den Weg.
Ich darf nicht mehr reiten, ich darf keine Seitengänge machen. Mein Pferd darf nicht rückwärts gehen, aber ich soll den longieren. Das sind dann Tipps von Tierärzten, wo ich mir wirklich vom Kopf fassen muss und sagen muss, das widerspricht doch jeder Logik. Macht doch kontrollierte Bewegungen, entweder in der Handarbeit. Jetzt Samstag haben wir ein schönes Seminar über Handarbeit. Wir haben aber auch den Intensivkurs Handarbeit. Also wenn ihr in dieser Problematik irgendwo in der Sackgasse geraten seid, wir bieten garantiert die richtige Hilfestellung. So, weiter hier. Sophia Antonia, Schenkelakzeptanz ist ein Fremdwort für mein Pferd. Im Sinne von, nur weil der Schenkel anliegt, bedeutet das noch lange nicht, dass man davon weichen muss. Oder er zeigt dann alle möglichen Seitengänge zusammen und hofft, dass irgendwas davon wohl passen könnte und Frauchen gefällt. Wie behebe ich das Problem des hektischen, starksiegen Nähmaschinentrabes? Aktuell versuche ich, neben geraden Linien und abwechselndem, korrekten, nicht zu steil abgestellten Schulter herein und Konterschulter herein, die Tragkraft zu erarbeiten. Oftmals bricht er mir dann über die dominante Schulter aus. Korrigiere ich dies, wird er hektisch und stresst sich selber, da er es mir nicht recht macht. Wie korrigiert ihr dieses Thema des gestressten, hibbeligen Trabes, um zu einem schön federnden, tragkräftigen Trab zu gelangen? Erarbeitet ihr zuerst den Arbeitstrab und geht dann an die Versammlung? Beziehungsweise, was mich interessiert, ist eure Definition von Losgelassenheit im Trab. PS, ich habe zu Anfang seiner reiterlichen Ausbildung den Fehler gemacht, Angst vor seiner Energie zu haben und daher den Schenkel sehr weggestreckt. Jahre später immer noch am Ausmerzen meiner eigenen Fehler. Das war ein bisschen mehr als drei Sätze.
Und das ist, du hast im Grunde die gesamte Problematik des Trabes wahrscheinlich in dein Pferdchen reingebastelt. Ja. So, wenn du davon sprichst, dass dein Pferd keine Schenkelakzeptanz hat, brauchst du gar nicht traben.
Ich würde keinen Schritt losgehen, wenn mein Pferd.
Du brauchst nicht traben. Du wirst es im Trab nicht verbessern können, wenn das im Schritt nicht geklärt ist. Und zwar so im Schritt geklärt ist, dass wenn du an Schulter herein denkst, dass dein Pferd Schulter herein geht. Dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, was muss ich jetzt noch machen, was muss ich mit der linken Hand, was muss ich mit der rechten Hand, was muss ich mit dem Sitz, muss ich mit der Schulter, mit dem Bein und so weiter. Es muss so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass du alle vier Seitengänge aus den Gedanken heraus reiten kannst. Dann kannst du dich damit beschäftigen, das Ganze in den Trab zu übersetzen. Weil im Trab kommt Geschwindigkeit und Schub dazu. Es kann das Pferd nicht leisten, wenn es das im Schritt nicht verstanden hat. Es ist vollkommener Quatsch auf gut Deutsch, was du da machst. Geh nochmal zurück.
Du bist Passagier offensichtlich.
Du
bist da drauf und das Pferd bewegt sich irgendwie unter dir. Und du guckst, das irgendwie in Bahnen zu kriegen. Das ist für unser Verständnis von Reitkunst die falsche Herangehensweise.
Ja, wir hatten es ja eben gesagt.
Ich möchte keinen einzigen Schritt unkontrolliert gehen. Im Sinne von, das Pferd soll nachgiebig an den Hilfen sein. Ich frage, bist du links weich? Bist du rechts weich? Hörst du auf den Schenkel? Hörst du auf den Schenkel? Das mache ich über mein Seitengängeprogramm. Und wenn ich merke, der ist schön im Schulter rein, dann gehe ich nicht die ganze lange Seite an der Bande lang noch Schulter herein, sondern dann gehe ich eine Volte und guck mal, hey, lässt du dich von mir auch auf die Volte lenken und danach vielleicht ins Travers. Ich mache abwechslungsreiche Übungen, um zu überprüfen, ob mein Pferd an meinen Hilfen steht. Wenn das so ist, dann trabe ich an und mache genau das Gleiche im Trab. Es gibt kein, ich renne dir unterm Arsch weg. Dann gehen wir wieder Schritt und üben wieder nachgiebig sein.
Ich habe es vorhin, glaube ich, in der zweiten Frage schon. Habe ich es vorausgesehen, dass das nämlich kommt? Du kannst das Traben nicht üben, indem du länger trabst.
Ja.
Es wird nichts, das tust du das scheinbar. Das wird immer schlimmer. Und dabei geht dir leider dein Pferdchen kaputt. Wenn es noch nicht kaputt ist, hör sofort auf damit, schraub alles zurück, Geh bei uns in die Online-Akademie, mach die Handarbeit, schau dir das
an. Habe Block.
Und geh dann nachher in die Basis im Sattel. Du musst nochmal von vorne anfangen. So hart, wie das jetzt klingt. Wenn du dein Pferdchen retten willst, fang nochmal von vorne an. Es ist nicht zu spät, es ist nie zu spät. Du kannst es tun und du wirst merken, wenn du 4 oder 8 Wochen anfängst, seitengängig zu arbeiten, wirst du eine Welt erleben, die kennst du gar nicht.
Spätestens 12 Wochen kann das Thema gegessen sein.
Du sagst plötzlich, Gott, was habe ich mein ganzes Leben da gemacht?
Ja.
Wie die anderen auch. Ja. Ich habe da auch nochmal vielleicht ein Synonym dafür, beziehungsweise die meisten Leute haben, was Schenkelgehorsam, Schenkelnutzung angeht, einfach das völlig falsche Werkzeug in die Hand bekommen. Sie haben es völlig falsch erklärt bekommen. Sie versuchen, den Eierkuchen mit einem Hammer zu wenden. Das heißt, ich brauche etwas Filigranes und brauche irgendwas, was mir die Pfanne nicht zerkratzt. Ne? Das heißt, ich brauche einen Pfannenwender, mit dem ich ganz behutsam meinen Eierkuchen oder mein Spiegelei wenden kann und nicht den Hammer. Die meisten denken, ich muss irgendetwas Fieses mit dem Schenkel machen, damit mein Pferd darauf gehorcht und weniger ist an dieser Stelle mehr. Manchmal muss ich gar nichts machen. Du hast es schon ganz schön vorhin gesagt, oder ihr beide hattet das gesagt. Ich muss mal dran denken, dass da Schulterhaar reingemacht werden soll. Ich muss mich richtig bewegen auf dem Pferd, dass da Schulterhaar reingemacht wird. Mit den Schenkeln muss ich meist gar nicht so viel machen. Und Basis im Sattel war genau das richtige Stichwort. Wir haben so viele Leute, die so sehr genau das gesagt haben, was Wolfgang gerade gesagt hat. Man ist dankbar. Um Gottes Willen, was habe ich über so viele Jahre so einen Mist produziert, weil man es mir aber auch so beigebracht hat, weil ich es überall so sehe, weil es mir jeder sagt, jetzt nutz mal den Schenkel, jetzt hau mal richtig drauf. Jetzt wenn man da mal richtig rein, damit der auch mal auf deinen Schenkel hört. Schenkelgehorsam. Schenkelgehorsam heißt eigentlich, wir haben schon öfter auch mal vom Feuer im Stiefel gehört, dass ich quasi dran denke, dass mein Saum von der Hose, mein Hosenbund ans Pferd kommt und Pferd sagt, ah, das. Und mehr muss da nicht passieren.
Mache ich dir gerne.
Aber das geht nicht durch mehr, nicht durch fies draufhauen oder irgendwas mit Kraft. Es hat mit ganz leichter Idee von Dosieren zu tun.
Vorher muss ich das Pferd befähigt haben, in seiner Balance da überhaupt drauf zu hören. Und das geht nicht, wenn ich den Schenkel hochziehe bis ans Schabrackenende, weil dann hänge ich da drauf wie ein Schluck Wasser in der Kurve und das Pferd denkt, oh Gott, 3 Bernhardiner-Welpen im Rucksack, ich kann jetzt mal gar nicht mehr auf den Schenkel reagieren.
Auch im Schritt wird das in ganz langsamen Bewegungen geübt, auch nicht im Arbeitsschritt, wenn wir da nochmal darauf zurückgehen. Ja, ich glaube, für dich bricht jetzt gerade eine Welt zusammen, was wir da gerade erzählen. Das ist etwas, da musst du ganz neu mit anfangen. Ich empfehle dir diese Kurse. Es geht im Schritt tatsächlich 2, 3 Schritte seitwärts. Das Pferd muss es verstehen. Es wird es nicht lernen, indem du das 30 Mal durch Quetschen wiederholst. Das Pferd wird sich dagegen wehren und sagen, ich mache es jetzt gar nicht mehr, hör auf damit. Ist alles blöd, da vorne ziehen und hinten quetschen. Ja. Es muss ganz genau im Feinsten, mit ganz feinen Details erklärt werden, wie die ganze Geschichte funktioniert und dass das Pferd auf der Reise mitgenommen wird. Wenn der Kopf das versteht, was der Reiter will, der Pferdekopf das versteht, dann wird das Pferd es tun. Die Pferde tun das nicht, weil sie uns nicht mögen. Die Pferde tun das nicht, weil sie keine Lust darauf haben. Die Pferde tun es nicht, weil sie uns nicht verstehen. Wir sind nicht in der Lage, dem Pferd zu erklären, was wir wollen. Dann müsst ihr lernen, eine andere Sprache zu sprechen. Und das ist leider manchmal viel, viel aufwendiger, als wir uns das zugestehen wollen. Da gehören auch, ich glaube, eine ganze Menge Leute, die hier gerade Kommentare schreiben, haben auch zu Hause auf dem Sofa gesessen, haben vor Frust und vor Wut geheult, haben gesagt, was habe ich da nur alles falsch gemacht? Und haben auf diesem Weg in ein neues Pferdeleben gefunden. Und das wird dann schöner.
Das ist unsere Aufgabe. Das betrachte ich als unsere Lebensaufgabe, die Lebensumstände von Pferden in unserem Kulturkreis zu verbessern. Ich möchte, dass die Leute anfangen zu denken. Vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Frage, liebe Sophie Andromia. Ich mache mal weiter. Wir machen jetzt ein weiteres Fass auf das wir uns alle sehr gefreut haben. Der Name dieses Fasses ist Leichttraum. Ja.
Geister, gut.
Okay. Mareike Schneider, mir wurde jetzt gesagt, ich solle mein Pferd im Trab bloß nicht aussitzen. Das könne es vom Rücken noch nicht leisten. 8-jähriger Spanier war er. Mein Pferd zeigt mir aber sehr deutlich, dass es mit Aussitzen wesentlich zufriedener ist. Am Anfang, gerade als wir noch sehr unbalanciert unterwegs waren, hat es uns manchmal geholfen, besonders im Gelände. Entlastet Leichttraben wirklich den Rücken? Und bringt es das Pferd nicht auch mehr auf die Vorhand? Wann setzt ihr es ein?
Ja, lass mal Chris sprechen. Er kann das so schön mit dem Leichttraben. Hat ja einen eigenen Podcast da auch drüber gemacht. Ist Leichttraben wirklich toll. Leicht, heißt der Podcast. Den könnt ihr euch mal.
Genau, da ist schon fast alles.
Ist Leichttraben wirklich
drin gesagt, genau. Ja, es ist tatsächlich also ein Thema, wir haben es vorhin schon mal gesagt, warum ist es erfunden worden? Es gab eine Zeit so um Steinbrecht Seeger herum, da hätte man ein englisches Pferd nicht gekauft, weil man die Befürchtung hatte, dass diese englischen Pferde nicht vernünftig laufen können, weil sie Pass gehen. Ne? Und viele Pferde halt eben auch leicht getrabt worden sind. In Deutschland hat man es nicht gemacht zu dieser Zeit. Man hat es ausschließlich gemacht, wenn die Pferde krank waren. Also Seeger sagt ganz klar, das Leichttraben nutzt er nur dann, wenn die Pferde Verletzungen haben, wenn sie akut quasi nahezu lahm sind. Dann nutzt er das Leichttraben, das Englischtraben und ansonsten war das verpönt. So, warum macht man das? Weil man es nicht aussitzen kann. Wessen Rücken wird geschont? Ausschließlich der Rücken des Reiters, nicht der des Pferdes. Vor was wird der Rücken des Pferdes beim Leichttraben geschützt? Ausschließlich vor den in den Sattel knallenden Milchshake, der da oben drauf sitzt. Jetzt heißt das nicht, dass du nicht Leichttraben sollst, aussitzen sollst, wenn dein Pferd nicht getrabt werden kann. Wolfgang hat vorhin schon gesagt, du kannst deinem Pferd nicht den Trab verbessern darüber, dass du länger trabst. Nein, du musst das Pferd erst in die Lage versetzen, antraben zu können, für wenige Schritte Trab, im guten Trab unterwegs sein zu können, damit du auf einem guten schwingenden Rücken mitgenommen wirst und nicht deinen Sattel knallst. Da muss man ein Pferd erstmal hinbringen. Es muss ins Gleichgewicht gebracht werden, über Seitengänge im Schritt, in der Hand vielleicht vorher auch schon vorbereitet werden, das Antraben, die Tragkraft erzeugt werden und so weiter und so fort. Warum ist das Leichttraben ansonsten auch noch schlecht? Zum einen hat man es gemacht, damit die Pferde nicht angaloppieren. Ja, ist also tatsächlich in der Bahn auf dem Fuß, sagt man ja, oder auf dem Huf, ja, entsprechend getrabt, damit das Pferd eben genau auf dem Hinterfuß nicht angaloppiert, weil man in dem Moment halt eben dort Schwingungen reinbringt und eine Belastung im Pferd erzeugt. So, jetzt ist es auch noch meistens so, meistens wird beidseitig getrieben, ne? Man steht auf, macht die Beine zusammen, wieder runter und so weiter und so fort. Das heißt also, dieses beidseitige Treiben, selbst wenn man es nur subtil macht, was soll denn das machen? Es soll den inneren Hinterfuß zum weiteren Vorgreifen animieren. Wenn es das tun würde, müsste es das gegenüberliegende Bein ja auch animieren, weil gleichzeitig passiert ja was. Und gleichzeitig kommt die Schwingung in den Körper rein. Das funktioniert halt auch nicht. Ansonsten hätten wir irgendwelche Laufkurbetten oder so etwas, was dann erzeugt werden würde, weil beide Hinterbeine müssten ja irgendwann sich treffen und gleichzeitig nach vorne gehen. Auch das funktioniert nicht. Was ist jetzt das Tolle am Leichttraben? Ich kann sehr lange auf einem Pferd, was nicht getrabt werden kann, mich trotzdem fortbewegen. Das ist das Tolle daran. Und teilweise, da gibt es Studien zu, dass Leute, die halt durch die ganz normale Reitschule gegangen sind, nicht erkennen können, ob ihr Pferd ist. Das heißt also, man hat die Pferde getestet und hat geschaut und die meisten Pferde sind subtil lahm bis hin zu richtig schlimmen Erschütterungen und die Reiter da oben drauf merken das gar nicht, weil sie noch nie auf einem nicht lahmenden Pferd gesessen haben. Aber durch dieses Leichttraben sind sie so mit sich selber beschäftigt da oben, dass das halt nicht funktioniert. Das heißt nicht unbedingt, dass das Tool jetzt schlecht ist. Ganz im Gegenteil, man kann es halt eben an bestimmten Stellen vielleicht benutzen. Dann, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist mein Pferd doch aus dem Takt gekommen, jetzt hat es doch Erschütterungen gegeben, ja, dann kann ich doch mal aufstehen. Dann kann ich auch mal vielleicht aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, bis ich zum Stillstand komme oder in den Schritt komme oder dann doch angaloppiere oder was auch immer. Das Tool an sich ist nicht schlecht. Wir werden ja auch gleich noch zu einem anderen Terrain kommen, wo man es vielleicht auch noch nutzen kann. Aber grundsätzlich verbessert das Leichttraben nicht den Trab. Ich kann es nur trotzdem bewegen von A nach B.
Genau. Ich möchte da noch mal ganz kurz auf die Frage drauf eingehen, wenn dir jemand so etwas sagt, dass dein Pferd das durch Leichttraben, weil es das nicht leisten kann, dann wird es das durch Leichttraben garantiert nicht besser werden. Hör auf zu traben, wenn es das nicht leisten kann. Dann bereite es noch ein bisschen weiter über den Schritt vor. Aber das ist ein Ratschlag. Und nochmal, Leute, ihr müsst euch irgendwann entscheiden. Ich meine, das sind ja nur kleine Diskussionsrunden, die wir führen. Wir reden über etwas, aber ihr müsst euch irgendwann entscheiden, was will ich? Hm. Ihr könnt das eine mit dem anderen nicht vermixen. Das funktioniert nicht. Ja? Wenn ihr in der Woche zweimal von einem Reitlehrer Unterricht bekommt, der euch sagt, schickt dein Pferd vorwärts, reite vorwärts, mach das, und dann pfeift ihr euch da einen Kurs rein, irgendwo mal an einem Wochenende, wo man euch erklärt, wie man seitwärts geht, da müsst ihr euch entscheiden. Das könnt ihr nicht miteinander verbinden. Da müsst ihr sagen, okay, ich lasse das eine oder ich lasse das andere. Aber sonst kommen da solche Fragen nämlich zustande, wo ich sage,
wen hast du denn da gefragt?
Ja,
naja. Wem vertraust du dich und deinen 8-jährigen Spanier Wallach an, der dir sagt, du sollst den Leichttraben, weil der Rücken es nicht leisten kann? Was passiert denn im Leichttraben? Du verlagerst dein Gewicht abwechselnd aufs Kopfeisen und aufs Hinter, also ans Hinterzwiesel, aufs Kopfeisen, ans Hinterzwiesel.
Wir haben gestern gerade Sattelmessungen gehabt,
gut, das war sehr interessant. Nicht, du plumpst nicht so, das stimmt, du plumpst ihm nicht ins Hinterzwiesel. Du kannst damit ein bisschen mit den Beinmuskeln was ausgleichen. Aber dieses auf einem Beinpaar, einer Diagonalen vorne ans Kopfeisen, da wo nämlich deine Steigbügel aufgehängt sind, und auf dem anderen das Gewicht nach hinten, ist für Pferde wirklich weder logisch noch angenehm.
Du hast gerade was Wichtiges gesagt, ihr habt Sattelmessungen gehabt. Also wer das mal sich in der Sattelmessung angeschaut hat, was im Leichttraben passiert, ich vergleiche das immer mit so einer alten Körperwaage. Wer die Dinger noch kennt, also nicht die digitalen, sondern die, die also wirklich auf Druck noch richtig mechanisch funktionieren. Mhm. Wenn ich mich da drauf stelle und jetzt zeigt das meinetwegen eine 80 an oder eine 70 oder was auch immer, und ich möchte leichter werden. Ja, was kann ich denn machen? Ja, ich kann hochspringen. Dann zeigt es auch einmal 0 an. Aber was passiert, wenn ich aufkomme? Ich
kann den Haaren hochziehen.
Ja, genau. Ja, das hat schon mal jemand gemacht, soll auch funktioniert haben, aber man sagt ihm nach, er wäre ein Lügenbaron gewesen. Er hat sich sogar mit seinem ganzen Pferd, und dann sind wir wieder beim Thema, aus dem Morast gezogen. Das funktioniert nicht. Also ich kann mich auf diese Körperwaage stellen, kann hochspringen, zeigt 0 und ich komme an, auf, unten. Und wenn ich vorher 80 gewogen habe, wiege ich auf einmal 100, 120 für eine Sekunde. Das heißt, es gibt eine Belastungsspitze. Gut, jetzt bin ich schlauer geworden, habe gemerkt, ich springe vielleicht nicht einen Meter nach oben, sondern ich fange an zu wippen. Was macht es dann? Aus meinen 80 werden dann 85, 80, 85, 80, 85, 80, 85 oder 75, kann sein, es wird ein bisschen weniger, aber es kommt zu Belastungsspitzen. Und bei Satteldruckmessungen merkt man das, dass das wirklich dann in diesem Moment in den roten Bereich geht.
Ja.
Und was dann vorne am Kopfeisen passiert, das ist dann eben genau ziemlich hässlich. Und meistens merkt man das auch, wenn man genau hinschaut. Dazu muss man aber sein Auge ein bisschen trainieren. Leicht getrabte Pferde fangen in diesem Moment bei schlechten Leichttraben oft an, mit dem Kopf kurz zu nicken.
Ja, und es kommt noch dazu, das konntest du auch bei der Satteldruckmessung sehr, sehr schön sehen, dass eben nicht beim Einsitzen der gesamte Sattel belastet wird. Das findet nur hinten im Sattel statt. Vorne wird der Sattel leichter, das heißt, die Gewichtsverlagerung geht tatsächlich von vorne, hinten, vorne, hinten. In der Mitte bildet sich bei der ganzen Geschichte eine Brücke. Da wird der Sattel so gut wie gar nicht belastet beim Leichttraben. Da in der Mitte passiert nichts. Es ist immer vorne, hinten, vorne, hinten. Und dann wundern sich die Leute, dass sie nachher hinten irgendwo was im Rücken haben, weil sie da immer reinplumpsen, weil sie das Leichttraben auch nicht richtig gelernt haben, weil sie aufstehen und hinsetzen.
Und fallen lassen.
Und das Aufstehen wird aus dem Bügel gemacht und nicht aus dem Knie gemacht. Das ist dann noch die nächste Geschichte. Denn wenn man Leichttraben richtig beigebracht bekommen hat, dann kriegst du keine Bügel zum Leichttraben. Das machst du aus dem Knie, damit der Sattel nicht belastet wird. Gut, aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Okay,
zwei Fragen. Nächste Frage, spannend.
Leichttraben nämlich von Doris Kern und von Ursula Reinhardt. Ich glaube, die haben wir euch beantwortet. Ich hätte
eine Ergänzung dazu, tatsächlich. Ja. Nochmal zurück zu dem, was Wolfgang vorhin gesagt hat, weil die Frage von Doris finde ich eigentlich ganz wichtig. Generell aussitzen oder doch mal Leichttraben? Wolfgang hat das schon schön beantwortet. Wenn dein Pferd nicht ausgesessen werden kann, dann nicht traben. Gar nicht. Weder aussitzen noch leicht traben. Wenn es nicht mehr zu sitzen ist, wenn du merkst, es fängt an zu hubbeln, dann ist es noch nicht so weit, noch viel länger. Es kann dann also noch 1,20 m, 1,30 m oder 1,40 m, alles gut. Aber dann musst du eine neue Bewegungsidee finden. Dann muss es neu vorbereitet werden. Dann musst du neu antraben und nicht durchtraben.
Hören wir uns mal Lasse Wehmsen an. Neigen Pferde, die zum Beispiel eine Taktverschiebung, einen passigen Schritt haben, auch eher zu einem nicht taktklaren Trab? Oder ist jede Gangart völlig unabhängig von der anderen?
Die neigen sogar zu einem Passgalopp.
Ja, also Schritt und Galopp sehe ich ganz häufig. Ja. Wenn einer passig ist, ist der andere auch so. Dass sich das in den Trab...
Nein.
Nein,
tatsächlich. Wir müssen es mal anders, aber Chris kann das wahrscheinlich noch wesentlich besser erklären als ich. Der Pass entsteht immer durch eine unnatürliche Haltung in der Kopf-Hals-Achse. Wenn ich die nicht richtig einstellen kann, kann der Rücken nicht richtig mitgehen und das Pferd sucht sein Heil in einer Gangart, wo es sagt, ich kann es nur so leisten. Und daher kommt die Taktverschiebung. Und darum sage ich, wenn es das im Schritt hat, dann kommt es auch schnell im Takt vor und im Trab vor und das meistens auch im Galopp. Aber Chris, erklär es uns bitte noch mal ein bisschen einleuchtender, als ich das kann.
Ja, aber du hast es im Prinzip schon ganz gut erklärt. Meistens ist es so, dass diese Taktverschiebung auch dadurch kommt, dass zu viel vorher in schlechter Art und Weise am Schritt herumgebastelt worden ist. Das heißt also, dass dort tatsächlich schon sich Veränderungen auch aus anderen Gangarten in den Schritt hereingebracht haben. Das heißt also, wenn Bewegungsmuster schlecht beeinflusst worden sind und sehr viele Pferde sind viel zu lange auf der Kreisbahn gedreht worden. Da ist meistens der Grundstein für diese ganze Verschiebung zustande gekommen, weil man erstens eine falsche Vorstellung davon hatte, wie weit denn die Hufe nach vorne treten sollen, die Hinterhufe, und viel zu viel Tempo reingebracht worden ist bei viel zu tiefer Kopf-Hals-Achse, eventuell halt eben auch noch mit Zug auf der Kopf-Hals-Achse, das heißt auf dem Maul entsprechend, entweder über Ausbinder oder über eine harte Reiterhand, dass das Pferd den Kopf fallen lässt und all diese Dinge, die kommen da rein und dann kommt von vorne, kommt ein Druck auf die Halswirbelsäule, die den Torso zwischen den Schultern nach unten bringt. Jetzt fängt die Vorhand zu lange an, am Boden zu bleiben, greift nicht mehr so weit nach vorne, dafür greift die Hinterhand viel weiter nach vorne. Wenn diese Umbauprozesse, die daraufhin stattfinden, abgeschlossen sind, dann ist der Schritt versaut. Alle anderen Taktarten beziehungsweise alle anderen Tempi auch. Je nach Geschick und Talent des Pferdes fällt dann das in der ein oder anderen Gangart nicht mehr so auf. Ja, also es kommt dann vielleicht im Schritt mehr zum Tragen, weil man sieht, okay, das ist passartig und der Trab ist dann vielleicht ein bisschen gekünstelt oder über Tempo und dann fällt das nicht mehr so auf, weil dann vielleicht auch leicht getrabt wird und so weiter. Da ist dann halt eben tatsächlich so, dass es sich auf alle Gangarten eigentlich auswirkt.
Der Passschritt kommt übrigens auch immer, fast immer zustande, wenn ihr die Pferde ein bisschen zu schnell für dieses eine Individuum Pferd, für dieses Pferd, wenn ihr den Schritt zu schnell in der falschen Kopf-Hals-Achse reitet, kommt der Passschritt zustande. Der kommt selten zustande, wenn die sehr langsam unterwegs sind. Meistens, wenn sie ein bisschen schneller werden.
Über Tempo. Der zweite Teil von Lasse Wehmsens Frage. Auf Fotos, auch zum Teil sehr erfolgreicher Dressurpferde, sieht man oft, dass das Vorderbein im Trab schon den Boden verlassen hat, während das diagonale Hinterbein noch den Boden berührt. Das ist nicht ganz richtig. Schon den Boden berührt wäre richtig. Können Pferde mit extremer Vorderbeinaktion überhaupt ihre Hinterhand passend dazu bewegen oder hat man ihnen quasi eine Taktverschiebung angezüchtet, die kaum oder gar nicht mehr korrigiert werden kann? Ja und ja. Die Zucht ist tatsächlich in diese Richtung gegangen, dass die besonders ausdrucksstark und mit viel Federkraft trabenden Pferde mit der Hinterhand die Vorhand beinahe überholen. Dann aber auch so weit hinten rausfußen, dass die Vorhand noch trägt, während die Hinterhand schon da hinten irgendwas macht. Also die Vorhand bleibt sehr lange am Boden unterm Pferd und die Hinterhand bleibt sehr lange am Boden hinterm Pferd. Das, wenn du es dir bildlich vorstellst, bedeutet, das Pferd ist auf der Vorhand. Wenn du jetzt versuchst, übertreiben, die Hinterhand weiter zu aktivieren, dass sie besser trägt, erreichst du nur, dass das Pferd noch größere Schritte macht. Also insgesamt noch den größeren Schritt nach vorn, aber auch einen größeren Schritt nach hinten macht. Du kannst nicht immer dasselbe anwenden und hoffen, dass du ein anderes Ergebnis kriegst. Das funktioniert nicht. Diese Pferde sind zu ihr. Taktverschiebung verurteilt. Öffentlichung sogar eine positive Taktverschiebung, weil ja das Hinterbein zuerst den Boden berührt und dann erst die schwächere Vorhand nachkommt. Ich hingegen habe die Erfahrung gemacht, dass das mit diesem gestreckten, großen Schritt, mit diesem gestreckten Hinterbein ziemlich direkt aufs Sprunggelenk geht und wenn man das übertreibt mit dem Übertempotraben auch relativ zügig, also schon binnen ein, zwei Jahren zu Spattveränderungen führt. Aber der Sport zeigt es uns, so muss es sein. Und von daher haben wir dazu ja nur zu sagen, wir möchten das nicht so gerne.
Darum haben wir uns vom Sport abgewandt, weil ich mir nicht von jemandem sagen lasse, wann ich mein Pferd kaputt zu reiten habe. Würde ich gerne selbst bestimmen.
Ja, an einem Start. Der Trab als rein diagonale Gangart ist ja im Vergleich zu Schritt und Galopp, die auch laterale Anteile haben, etwas ganz Besonderes. Gibt es bei der Trabarbeit etwas zu beachten? Die positive Diagonale, die Korrektur dieser Taktverschiebung. Ja, nur so schnell traben, solange die Diagonale noch möglich ist. Wirklich nur und, so große Schritte machen, solange es funktioniert.
Und ich sage es nochmal, es hat auch ganz viel mit der Kopf-Hals-Achse zu tun. Mhm. Wenn du nicht in der Lage bist, dein Pferd oder wenn du dein Pferd nicht genügend mit der Hand durch die Handarbeit vorbereitet hast, den Kopf und den Hals einzustellen, dahin, wo du ihn haben möchtest. Ja, sprich, das fängt mit Boucherischen Übungen an, Abbiegeübungen und so weiter, dass du dich wirklich um die Höhe kümmern kannst und kannst sagen, ich stelle dich da ein bisschen tiefer ein. Dann wirst du schon merken, wenn du gerade eine Taktverschiebung bekommst und stellst dein Pferd wahrscheinlich ein bisschen tiefer ein, plötzlich hat das Pferd wieder Takt. Und wie gesagt, da könnt ihr traben, üben, was ihr wollt. Wenn ihr das nicht könnt, wird sich nichts verändern. Außer der Schub wird noch mehr kommen und wahrscheinlich wird das Ganze noch mehr in einer Katastrophe enden.
Ja, ich hätte da auch noch was. Tatsächlich, der Gedankengang muss auch sein, dass ich zunächst diese Umbaumaßnahmen, die der Körper schon eingeleitet hat, beziehungsweise schon abgeschlossen hat, über den Schritt erst einmal wieder auflösen muss. Ich muss dem Pferd neue Bewegungsideen geben und muss tatsächlich über Schritt Seitengänge, du hast gerade schon gesagt, vielleicht sogar an der Hand erstmal über 4, 6, 8 Wochen hinweg, vielleicht erstmal gar nicht bis ganz wenig, vielleicht sogar ausschließlich im Schritt reiten und nur Handarbeit machen oder vorwiegend Handarbeit machen, dann muss ich erstmal tatsächlich in eine Kraft kommen, wie ihr das ja auch so schön sagt, dass das Pferd in der Kraft überhaupt erstmal in der jeweiligen Gangart sich findet. Und wenn ich eine Idee dafür habe und das Pferd auch, was bedeutet dieses in der Kraft sein, dass ich dann erst tatsächlich dazu komme, das richtige Tempo zu finden. Das ist meistens viel langsamer, als man denkt, was aber nicht energielos ist. Das heißt also, Tempo wird rausgenommen. Meistens brauche ich vielleicht sogar mehr innere Energie im Pferd, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kraftarbeit. Ich arbeite sehr gerne dann in Intervalltraining, wo ich nur sehr kurze Distanzen, nur sehr kurze Zeit dann in einer entsprechenden Kraft arbeite, dann eine Pause mache, in eine niedrigere Gangart gehe, in den Schritt wieder zurückgehe, vielleicht sogar in den Halt, um dann auch geistig das Pferd wieder mitzunehmen, für den nächsten Intervall bereit zu sein. Auch vielleicht sogar eine Atemübung in der Pause zu machen und dann wieder anzutraben. Vielleicht nur für 6, 7, 8 Meter Pause zu machen, 6, 7, 8 Meter traben. Und dann findet man relativ schnell dazu, was ist denn jetzt das richtige Tempo, der richtige Takt, was ist, wo bleibt diese positive Diagonale bestehen? Und dann können aus 6 Meter 10 Meter werden, aus 10 Meter werden 12 Meter und dann wird es vielleicht halt eben ein ganzer Zirkel, eine ganze Bahn. Aber ganz selten werden es dann 10 Bahnen. Bis hin zu überhaupt gar nie wieder, weil das ist meistens für die Pferde in dieser Gangart Trab so ermüdend, dass das nach einer Runde meistens nicht besser wird.
Du hast eben noch etwas ganz Wichtiges gesagt mit der Energie im Trab. Diese Energie im Trab, die, wenn ihr die nach vorne nutzt, dann werdet ihr nicht ganz weit kommen mit eurer Reiterei. Wahrscheinlich wird er irgendwo bei L stecken bleiben. Ja, weil diese nach vorne gerichtete Energie nicht an die Stelle oder nur sehr schwer an die Stelle gebracht werden kann, auch nur sehr schwer nach oben gerichtet werden kann. Wenn du aber mit der Energie gut umgehen kannst, irgendwann hatten wir vorhin auch jemand, die gesagt hat, ich musste erstmal diese Energie loswerden durch Traben oder sowas. Wenn du aber lernst, mit dieser Energie positiv umzugehen, und die brauche ich für diese Art der Reiterei, ich rede von der Reitkunst, von der Reitkunst in unserer Art des Reitens. Reitkunst, sage ich nochmal, kannst du in jeder Reiterei betreiben, aber in unserer Art des Reitens, dann nutzt du diese Energie des Trabes, die vielleicht erst sich erstmal so anfühlt, das ist viel zu viel Energie. Wenn man diesen Trab so schön langsam anfangen kann, auszureiten, durch Seitengänge vorzubereiten, dann werdet ihr ganz erstaunt sein, wie schnell ihr zur Piaffe kommt. Da brauchen wir gar nicht mit der Gerte auf den Beinen rumklopfen. Plötzlich entsteht da eine Piaffartige Bewegung, weil Energie da ist und die vom Pferd freudig in eine andere Bewegung umgeleitet wird. Und das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Das kann ich euch nur sagen. Das ist unfassbar schön. Das hat auch nichts mit Stress auf der Stelle zu tun, sondern es hat etwas mit einer ganz ruhigen Bewegung, ganz ruhige Bewegung im Trab. Und plötzlich kommt da so ein Rollen rein und du merkst, was ist das denn? Ja, das nennt man Piaffe.
Weitermachen?
Jo.
Stephen Buck. Bei einer Beugeprobe wird ja sofort angetrabt, um eventuelle Probleme zu erkennen. Bedeutet es, dass der Trab am meisten von den Grundgangarten auf Sehnen und Bänder geht? Nein. Nur in dieser Diagonale sieht auch ein Blinder mit einem Krückstock, wie man so schön sagt, dass da die Diagonale nicht stimmt. Und vor allem macht man das auf hartem Boden. Und hört es auch. Kadab, kadab,
naja,
kadab,
kadab. Und wenn Arthrosen da sind, durch die harte Erschütterung im Trab, zeigt sich das relativ schnell. Mhm. Durch das Überdehnen, was man da für einen Moment macht, für eine Minute macht und dann das Gelenk gerade strecken lässt. Das kennt ihr selber, wenn ihr eine Zeit lang krumm gesessen habt auf dem Sofa. Ja, vielleicht mit 18 noch nicht, aber mit 30 fängt das schon an und mit 50 macht sich's echt bemerkbar. Wenn man scheiße krumm sitzt und steht auf, dann gehst du erstmal krumm los und brauchst einen Moment, bis du wieder gerade wirst.
Ja, ja, würdest du dann losrennen?
Ich kann dann nicht mehr los, dann bin ich drüber weg. Aber die,
meine jetzt Beuge zum Knacken.
Ich muss nach der Beugeprobe immer.
Unverkäuflich.
Genau, Moment stehen bleiben und dann sagen, so, jetzt kann ich überhaupt wieder laufen.
Genau, da ist der Knackpunkt. Also diese Beugeprobe ist tatsächlich auch ein bisschen kritisch zu sehen. Es gibt tatsächlich schon viele Leute, die sagen, das ist nicht richtig das Kriterium, weil wir arbeiten hier im Extrem und wir erzeugen dort eben auch eine Überdehnung oder eine lange Dehnung, aus der wir dann in eine direkte Erschütterung mit einem Tempo gehen. Es gibt tatsächlich auch Pferde, die eigentlich keine Schmerzen haben und in diesem Moment schmerzhaft sind. Das heißt also, ein eigentlich nicht lahmendes Pferd kann nach einer Beugeprobe lahm sein. Es gibt viel bessere Methoden mittlerweile, halt eben über Videoanalysen, 3D-Motion und so weiter, halt eben eine Lahmheitsdiagnostik zu machen, die aber tatsächlich immer im Trab gemacht wird, weil man dort die besten Möglichkeiten hat, die entsprechenden Taktunreinheiten zu sehen und zu sehen, wo steckt sie denn nun, weil das Pferd entsprechend mit dem Kopf und hinten halt eben mit dem Schweif beziehungsweise halt mit der Gruppe reagiert. Ich kann ganz genau sehen, okay, welche Gliedmaße ist denn betroffen? Was ich nicht so gut sehen kann, ist halt eben, ich sehe zwar das Bein, aber ich weiß nicht, wo steckt es denn nun? Ne? Deshalb Tierärzte spritzen dann an und gucken dann halt, welches der Gelenke ist denn betroffen. Das sind so halt Dinge. Deshalb gehen wir auch an vielen Stellen dazu über, halt eben auch die anderen Gangarten zu beurteilen. Also ich mache sehr viel im Schritt und schaue mir schon den Schritt an und schaue mir auch, und das ist unser aktueller Intensivkurs ja auch, dass wir uns angucken, wie sieht denn der Rest vom Gebäude aus? Wie alt ist denn das Pferd? Und was ist denn da schon an Umbauprozess, hat denn da stattgefunden? Wo könnte die Lahmheit herkommen? Weil ein Pferd ausschließlich jetzt an der Lahmheit sich anzuschauen, ist mal eine Sache. Okay, jetzt ist der Huf betroffen. Was ist aber, wenn die Ursache im Kiefer ist?
Ja.
Na, was ist, wenn die Ursache im Rücken ist und das Pferd deshalb ein Problem hat? Und the other way around, warum kommen die Zahnschmerzen denn dann aus dem Hinterhuf? Das sind so Sachen, die man eigentlich damit noch einhergehen sollte. Also Beugeprobe, ganz gutes Stichwort. Das alleine ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und es kann auch tatsächlich eine Lahmheit hervorrufen, die gar nicht da ist.
Es ist ja auch bei der Beugeprobe normalerweise gut, bei nicht so preislich hochwertigen Pferden, sagt man häufig, mit der klinischen Untersuchung endet das Ganze. Man macht eine Beugeprobe, wenn die okay ist, dann ist das Pferd, dann ist es durch. Aber im Allgemeinen erfolgt ja nach einer positiv dargestellten Beugeprobe, sprich, es ist ein Lahmheitsbefund. Da kommt ja eigentlich der röntgenologische Befund hinterher, dass man guckt, wo kommt das her. Ja, das ist ja häufig so. Ich kann aber im Übrigen jedes Pferd überbeugen. Ich kann jedes Pferd so doll beugen, dass es lahmt. Jedes Bein einzeln. Das ist dann auch so ein bisschen das Geschick des Tierarztes. Das ist ein erfahrener Tierarzt, der macht das schon richtig. Nee, also wie gesagt, wenn man es zu doll macht und du hast ein untrainiertes Pferd, dann kann es auch einen kleinen Befund zeigen. Ja,
oder du ziehst es halt nicht komplett gerade, sondern noch so ein kleines bisschen über die Ecke.
Und also davon ab,
das Gelenk an der Stelle, dann läuft er die erste.
Man kann auch die Beugeproben so machen, dass man die Gelenke einzeln beugt. Dann würde man auch mehr auf Nummer sicher gehen, aber die ganze Geschichte dauert dann irgendwann Stunden. A, machen das die Pferde zum Teil nicht mit und B,
kann der, auch
wird
der,
ja, ja, das Sicher wird ja auch nicht so bezahlt werden, wenn du da 5 Stunden am Pferd rumdokterst für eine klinische Untersuchung. Der muss ja auch weiter. Gut.
Annette Hellbach möchte wissen, wie kann ich den guten Trab vom Boden aus vorbereiten und ist das möglich überhaupt? Wenn ja, wie? In Bodenarbeit kann ich das vorbereiten. Nicht durchlongieren. Punkt.
Durch Bodenarbeit in Seitengängen, auf Kreisen.
Handarbeitskurs. Machen wir mal Werbung.
Intensivkurs
Handarbeit.
Du kannst da mal reinschnüffeln. Das ist ja möglich. Du kannst da mal gucken. Auch bei YouTube kannst du da reinschnüffeln in diese Kurse. Kannst du das sehen, wie wir das machen. Wenn du sagst, oh, das ist interessant, dann kannst du den ja erwerben, wenn du willst. Wenn du aber sagst, oh, nee, das ist mir zu aufwendig. Da habe ich keinen Bock drauf, da wochenlang neben dem Pferd herzulatschen. Dann entscheidest du dich ja für eine andere Richtung.
Und eine letzte Frage möchte ich heute noch vorlesen von Anja Milena. Habt ihr Tipps zum Trab in der Handarbeit und mit der Doppellonge? Mein Pferd 27 wird viel lieber geritten, aber das darf ich aktuell in der nächsten Zeit nicht. In der Handarbeit macht er höflich mit, aber nur im spanischen Schritt. Und beim Antraben aus dem Rückwärts blitzt ein Funken der Begeisterung, die er beim Reiten sonst zeigt, auf. Seitengänge im Trab sind eine Herausforderung bezüglich seiner Motivation. Habt ihr Tipps für uns?
Ganz ehrlich, ich mache das so gut wie gar nicht im Trab. Ich arbeite nun schon sehr, sehr viele Jahre mit Pferden und die Zeit, wo ich neben den Pferden nebenher getrabt bin, die ist schon lange vorbei. Ich bereite die Pferde im Schritt so gut vor, dass ich sie nachher im Schritt unterm Sattel reiten kann. Und wenn ich das im Schritt unterm Sattel erreicht habe, dann übernehme ich das im Trab, so wie wir das jetzt mehrfach schon erklärt haben in der Fragestunde heute. Und es ist auch nicht jeder so gut zu Fuß, dass er das im Trab wirklich schafft. Einmal muss die Puste reichen und zweitens muss deine Schrittlänge auch entsprechend sein, deines Pferdes, dass du da überhaupt standhalten kannst. Wenn ihr selber weder die Puste noch die Beweglichkeit habt, dem Pferd da wirklich zu folgen im Trab, dann werdet ihr es wieder behindern. Und es geht genauso wie unterm Sattel nach hinten los, weil ihr nicht in der Lage seid, das wirklich richtig im Trab zu machen. Dann ist es besser, ihr bleibt beim Schritt. Ihr könnt die Pferde über den Schritt an der Hand so weit vorbereiten, dass ihr später bis zu großen Leistungen in Galopp kriegt. Das verspreche ich euch.
Also ich spreche noch zwei Sachen mit. Das Pferd ist 27. Das ist mal die eine Sache, die da mitschwingt. Das zweite ist, ich darf aktuell nicht reiten. Ich gehe mal davon aus, also die Anja darf nicht reiten, nicht das Pferd darf nicht geritten werden. Er wird viel lieber geritten, kann aber auch beides bedeuten. Aber ich kann auch in der Schrittarbeit, kann ich durchaus auch Krafttraining machen. Und nicht durchtraben heißt nicht, dass das Pferd nicht antraben darf. Und dann gibt es auch noch was, was der Wolfgang irgendwie auch ganz gut irgendwie nochmal zu seinem Tool gemacht hat. Das heißt nicht, dass das Pferd nicht vielleicht auch anpiafieren darf. Es muss ja nicht nach vorne. Es kann ja vielleicht sogar auf der Stelle etwas machen, was durchaus auch eben mit entsprechend Motivation, Begeisterung gemacht werden kann. Das heißt also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man da tun kann. Und es muss nicht unbedingt durchgetrabt werden.
Also was ich da lese, was da mitschwenkt, du fragst dich, warum der nicht so motiviert ist in der Handarbeit. Das liegt daran, dass man in der Handarbeit schon sehr nah dran ist und sehr viel kontrolliert. Du bist einfach nah am Pferd und führst. So, hältst ihn fest und sagst, mach das so. Und dein Pferd ist 27 und kann alles außer Stricken und Steno. Und jetzt kommst du und sagst, komm, wir üben nochmal schön schreiben. Ich stehe auch da und sage, mach mal nochmal neu. Hier, komm, mach mal nochmal neu. Da hat er keinen Bock drauf. Mach doch Sachen, die ihm Spaß machen.
Du musst davon ausgehen, wenn dein Pferd 27 ist, dann wäre er ein Mensch, der in die Rente gegangen ist. Ja? Und so wie Christine es gerade sagt, die meisten hätten keinen Bock, noch mal eine Führerscheinprüfung zu machen oder noch mal die Schulbank zu drücken für irgendwas. Manche Menschen kriegen noch mal so ein Go und sagen, ich mache es noch mal.
Studieren noch mal viele.
Aber die meisten sagen, lass mich in Ruhe mit dem Mist. Die machen lieber Kreuzworträtsel. Ja? So, und so musst du das bei deinem Pferdchen vielleicht auch sehen und sagen, okay, Partner, wir beide haben ja einen guten Weg geschafft. Das war ja eine tolle Zeit und wir machen jetzt noch ein bisschen die nächsten 10 Jahre hoffentlich tolle andere Geschichten. Aber da musst du jetzt nicht mehr ausprobieren, was du in deinem Leben mit diesem Pferd verpasst hast. Ein paar Sachen kann man nachholen. Aber häufig ist es so, dass die Pferde auch so für ihr Leben entschieden haben. So komme ich gut klar mit
vielleicht
uns beiden.
Vielleicht kannst du ja in einer schönen Form spazieren gehen mit dem Pferd.
Also ja, doch, spazieren, reiten.
Zügel, sondern so in Handarbeitsposition ein bisschen Freiraum am Kopf geben und in einer schönen, stolzen Körperhaltung spazieren
gehen. Im Übrigen kann man bei der Handarbeit auch nicht nur Dressurarbeit machen, man kann auch sich einen super geilen Trail aufbauen mit dem Pferd Trailaufgaben. Kann man tolle Sachen, wirklich tolle Sachen machen.
Ja. Und den Huf auf irgendwas Großes draufsetzen, was bitte nicht umkippt. Und
also gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Ja. Super.
Oder Zitzensik. Macht den Pferden häufig auch ganz viel Spaß, wenn man es vernünftig macht, nicht mit Gewalt beibringt, sondern es macht den Pferden häufig sehr viel Spaß. Gut.
Halbe Stunde rum.
Ja?
Ich sage halbe Stunde rum.
Wir haben wieder eine Sprechstunde erfolgreich und unterhaltsam hinter uns gebracht, ihr Lieben. Ich bin ganz stolz auf uns. Ja, wir hatten jetzt eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Geplant ist dafür die nächste Woche Dienstag. Denn wir haben ja noch Teil 3, den Galopp. Ich hoffe, dass ihr euch darauf auch schon so freut.
Der Galopp ist ja auch eine schnelle Gangart. Da sind wir schnell mit fertig. Halbe Stunde.
Wie immer. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Chris, dass du heute Abend wieder dabei warst.
Dir auch danke ein euch.
Ganz liebes Dankeschön.
Auch ein ganz liebes Dankeschön.
Tschüss, ihr Lieben. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.